Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Lenkung des Tierverkehrs über Wasser nie eine Alternative sein sollte. Die Tiere müssen immer ausreichend Wasser aufnehmen, damit sie auch eine ausreichend hohe Milchleistung vorweisen können.
Listen to Leli, der Podcast für Stallautomatisierer. Hier erwarten dich spannende Themen rund um Automatisierung im Kuhstall, interessante Gesprächspartner, Hintergrundwissen und neue Ideen für dich und für deinen Betrieb.
Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge zu unserem Podcast Listen to Leli, der Podcast für Stallautomatisierer. Mein Name ist Annika Kaiser-Wichern. Ich arbeite nun schon seit 2014 in der Abteilung FMS, Herdenmanagementberatung bei der Firma Leli Deutschland. Ich habe einen tiermedizinischen Hintergrund, arbeite schwerpunktmäßig an den Themen Tier- und Eutergesundheit sowie automatisches Melken und Nachmarkt. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich einen Gast begrüßen kann, Frau Dr. Friederike Reinicke vom Regierungspräsidium Gießen. Friederike verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich automatisches Melken, Eutergesundheit und Milchqualität. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass du heute unser Gast bist. Friederike, magst du vielleicht selber noch ein paar Worte zu dir sagen?
Mhm, vielen Dank. Ja, Annika, vielen Dank erstmal für deine Einladung. Ich bin ebenfalls Tierärztin und mich haben schon immer die Themen Eutergesundheit und Melktechnik interessiert. Ich habe mal angefangen mit einer Doktorarbeit, bei der ich die Eutergesundheit einer automatischen und einer konventionellen Herde miteinander verglichen habe und bin dem Thema eigentlich immer wieder treu geblieben, ob in der Melktechnikindustrie oder an der Tierärztlichen Hochschule oder später im Eutergesundheitsdienst in Niedersachsen. Und jetzt bin ich ja schon lange Jahre beim Regierungspräsidium in Gießen, wie du es ja schon erwähnt hast, tätig. Und dort machen wir mit weiteren Kollegen eine Art Milchhygieneüberwachung. Und klar gehört dazu auch das Thema Eutergesundheit.
Mhm, super, danke schön für deine Vorstellung. Für heute haben wir uns ein ganz spannendes und ich denke auch ein ganz aktuelles Thema rausgesucht. Du hast bereits beim Niedersächsischen Tierschutzsymposium Anfang des Jahres darüber referiert. So sind wir auch zu diesem Thema heute gekommen. Es soll heute gehen um Tierwohl und AMS. Wie passt das zusammen? Und bevor wir so richtig ins Thema starten, möchte ich noch ein paar Worte zu dem Begriff Tierwohl benennen. Was ist das eigentlich, Tierwohl? Und da hat sich das Animal Welfare Committee aus Großbritannien schon im Jahr 1979 Gedanken dazu gemacht. Die haben versucht, diesen Begriff Tierwohl etwas näher zu beschreiben und haben in diesem Zuge 5 Freiheiten definiert. Die möchte ich einmal mit euch teilen. Das ist zum einen die Freiheit von Hunger und Durst. Zweitens die Freiheit von Unbehagen. Da spielt die Haltung sicherlich eine große Rolle. Drittens die Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit. Hier auch die tiermedizinische Versorgung sicherlich zu nennen. Viertens Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster. Da denken wir sicher an Platz und auch an Sozialkontakte. Fünftens die Freiheit von Angst und Leiden. Da ist sicherlich Umgang ein wichtiger Punkt und auch die Automatisierung. Was haben wir dafür für Möglichkeiten? Diese 5 Freiheiten möchten wir im Folgenden aufgreifen. Daran möchten wir uns orientieren und überlegen, was zu den einzelnen Punkten denn in Bezug auf das automatische Melken zu bedenken ist. Wir beginnen auch gleich mit dem ersten Punkt, der ja hieß Freiheit von Hunger und Durst. Friederike, magst du mit uns deine Gedanken zu diesem Unterpunkt teilen?
Also ich denke, natürlich ist auch ein Betrieb mit Melkroboter immer bestrebt, die Tiere angemessen zu versorgen. Aber die Umsetzung ist halt nicht mehr ganz so einfach wie beim konventionellen Melken. Wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, dort würde man eine Voll-TMR füttern und das Futter vielleicht ausschließlich am Futtertisch anbieten. Aber wenn man das gleich im Roboter macht, kann man sich vorstellen, das ist ja dann Futter, das soll die hochleistende Kuh genauso mit Energie versorgen wie die niedrigleistende. Und das macht halt im Schnitt die Tiere, die vielleicht gar nicht so einen hohen Energiebedarf haben, satt und ein Stück weit auch träge. Das heißt, die würden gar keinen Anreiz haben, zum Roboter zu gehen. Also legt man beim Roboter eher eine Teilthemen mehr vor. Also man hat dieses Problem tatsächlich schon gelöst. Und für diese Teilthemen eher, für die Ration am Futtertisch, richtet man sich dann einfach nach dem Energiebedarf im Herdendurchschnitt und senkt diesen Milcherzeugungswert der Ration am Futtertisch sogar noch ein bisschen im Energiegehalt ab. Und die fehlende Energie, die sollen die Tiere dann über das im Melkroboter angebotene Kraftfutter aufnehmen. Und das stellt dann, kann man sich ja vorstellen, einen gewissen Anreiz dar. Man könnte es auch als Lockfuttermittel bezeichnen. Und damit dieser Fütterungsansatz dann nicht zu einem Energiedefizit führt, muss man natürlich ein paar Sachen beachten. Und zwar, also ich finde vor allen Dingen, dass man eine schmackhafte Ration vorlegt, möglichst häufig Futter vorlegt, damit die Kühe auch viel Futter aufnehmen und dass man auch eher langsam verdauliche Komponenten einmischt. Ich finde, da bietet die Technik ja auch viel Hilfsmittel. Man hat so Futtervorlage und Futterranschiebetechniken auf dem Markt, die man sich dazu nutzen machen kann. Dann wäre es ganz gut, dass die Getreideanteile in der Ration nicht so hoch sind, weil gerade die Stärke, die im Getreide drin ist, eben auch dazu führt, dass die Tiere eher träge werden. Und was das Lockfuttermittel im Roboter angeht, auch da hat man eine Menge Erkenntnisse schon sammeln können. Das soll natürlich auch schmackhaft sein. Das sollte möglichst tierindividuell zugeteilt werden, einfach damit die niedrig leistende Kuh vielleicht nicht überfettet. Und es sollte einen hohen Maisanteil aufweisen. Und dann gibt es noch so ein paar Erkenntnisse, die wir ja auch aus dem konventionellen Bereich schon haben. Wir wissen, dass es keinen Sinn macht, dass Kraftfutterportionen zu hoch sind. Also wenn das Tier den Melkroboter aufsucht, sollte die Zuteilung 2 Kilogramm pro Besuch nicht überschreiten, weil wir wissen, dass das einen zu starken Effekt auf den Pansen-pH hätte. Aber wir wissen auch, dass wir den Gehalt oder die Portion im Roboter nicht zu niedrig halten dürfen, weil das Tier dann einfach auch keine Lust mehr hat, den Roboter aufzusuchen. Und damit es überhaupt klappt, muss man ja auch sagen, dass der Landwirt ein bisschen berücksichtigen sollte, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern auch intensiv berücksichtigen sollte, dass der Roboter auch ausreichend freie Kapazität hat. Will heißen, wenn ich davon ausgehe, dass ein Teil der Energie oder ein Teil des Energiebedarfs der Kuh darüber gedeckt wird, dass die Kuh den Roboter aufsucht und dort Kraftfutter frisst, muss ich das auch gewährleisten können, dass genügend freie Zeit ist, um die Kuh ja im Roboter zu empfangen und dann bestenfalls das Melken und die Futteraufnahme zu gewährleisten. Wie lange steht vielleicht so eine Kuh im Roboter? Das sollte man auch nochmal überdenken. Man geht immer davon aus, dass sie so 5 bis 7 Minuten Boxenverweildauer haben. Da wird nicht während der ganzen Zeit gefüttert. Aber wenn man das schon mal im Hinterkopf hat, kann man ja hochrechnen, wie lange die Kuh allein Zeit hat, Futter aufzunehmen. Und wir wissen von einzelnen Futtermitteln, wie schnell die Tiere auf das Futtermittel aufnehmen können. Beispielsweise bei Mehl eher 200 Gramm pro Minute, also eher wenig Futteraufnahme pro Minute. Und wenn man pelletiertes Kraftfutter hat, bis zu 400 Gramm pro Minute.
Vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung, das passt gerade ganz gut zu den Einstellmöglichkeiten des Leli-Astronaut, des Melkroboters der Firma Leli. Und der dazugehörigen Herdenmanagement-Software, das ist das Leli Horizon. In der Software hat man die Möglichkeit, die Futtergeschwindigkeit einzustellen, abhängig von der Melkgeschwindigkeit. Das heißt, es wird automatisch angepasst, wie viel Futter pro Minute ausdosiert wird. Wenn die Kuh nun nicht mehr so viel Leistung hat, gerade eine spätleistende Kuh kurz vorm Trockenstellen, die soll ja nicht mehr so viel Kraftfutter bekommen, damit sie nicht verfettet. Trotzdem soll sie bei Laune gehalten werden während des Melkens. Und da bietet das hier ja einen großen Vorteil, dass sie über den ganzen Melkprozess immer so ein bisschen Kraftfutter weiterhin ausdosiert bekommt. Ein Punkt fällt mir diesbezüglich noch ein, Friederike, zum freien Kuhverkehr oder überhaupt zum Kuhverkehr. Leli favorisiert ja den freien Kuhverkehr und der Großteil der Betriebe, die mit einem Leli-Astronaut melken, setzen diesen auch so um. Das heißt, im freien Kuhverkehr, die Kuh entscheidet nun selber, wann gehe ich zum Melken, zum Fressen und zum Liegen. Es gibt aber auch andere Systeme auf dem Markt, wo die Tiere zum Beispiel erst zum Futtertisch oder erst den Zugang zum Futtertisch bekommen oder auch zu den Liegeboxen, nachdem sie den Roboter aufgesucht haben. Man spricht da von einem gelenkten Kuhverkehr. Wie stehst du zu diesem Thema in Bezug auf Tierwohl?
Also eine Lenkung aller Tiere über Futter, welches erst nach Passage durch den Melkroboter zugänglich ist oder durch Wasser, was ebenfalls nach Passage durch den Melkroboter oder ausschließlich im Warteraum vom Melkroboter angeboten wird, führt natürlich zu mehr Passagen am Melkroboter, aber geht auch mit einem Rückgang der Futter- und Wasseraufnahme einher. Das kann man sich vorstellen, allein daran, dass wir ja auch eine Rangordnung in der Herde haben. Und dann würden eben Tiere, die im Rang höher stehen, vielleicht genau diesen Weg durch den Melkroboter häufiger gehen und deswegen auch mehr Zugang zu Futter und Wasser haben als vielleicht rangniedere Tiere. Grundsätzlich muss ich sagen, dass die Lenkung des Tierverkehrs über Wasser nie eine Alternative sein sollte. Die Tiere müssen immer ausreichend Wasser aufnehmen, damit sie auch eine ausreichend hohe Milchleistung vorweisen können. Die Lenkung über das Futter ist über einen gelenkten Tierverkehr möglich, aber dann sollte man einen teilgelenkten Tierverkehr bevorzugen. Und das würde bedeuten, dass man den Tieren, die jetzt gerade kein Melkanrecht hat, zumindest für diese Tiere einen vollständigen Zugang zum Futtertisch ermöglicht oder einen jederzeitigen Zugang zum Futtertisch ermöglicht. Und nur Tiere, die gerade ein Melkanrecht haben, lenkt man dann über den Melkroboter. Für die einzelnen Tierverkehre gibt es natürlich Vor- und Nachteile, dass man mal überlegt hat, den Tierverkehr über Tore zu lenken. Da war, glaube ich, die Idee im Hintergrund, dass man gemerkt hat, naja, wenn eine Kuh nicht so gut zum Melkroboter kommt, dann muss ich sie manuell treiben. Also ich muss sie als Landwirt aufsuchen und muss sie zum Roboter treiben. Und der Nachtreibeaufwand ist bei einem gelenkten Tierverkehr sicherlich niedriger als bei einem freien Tierverkehr. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, alle Systeme sind im Feld aufzufinden. Was man nicht mehr findet, Gott sei Dank, und was auch nicht mehr zu bevorzugen ist, ist ein vollgelenkter Tierverkehr. Also das, was wir eingangs schon gehört haben, dass die Tiere zwangsweise über den Roboter gehen müssen, damit sie überhaupt an Futter oder Wasser gelangen.
Mhm. Vielen Dank. Also auch das Management hier wieder ein ganz wichtiger Punkt.
Genau.
Genau, wichtige, spannende Infos zum ersten Punkt. Freiheit von Hunger und Durst. Gehen wir gleich über zum zweiten Punkt, der ja hieß Freiheit von Unbehagen. Wie ist da deine Meinung? Wie passt das zum automatischen Melken?
Also Freiheit vor Unbehagen beinhaltet ja unter anderem, dass man die Tiere auch geeignet unterbringt. Das heißt nicht nur witterungsgeschützt und trocken, sondern dass die auch Raum für Ruhemöglichkeiten haben. Und als die ersten Ställe mit AMS geplant worden sind, hat man überschwänglich gedacht, man könnte viel mehr Tiere in solche Ställe reinsetzen, als man Liegemöglichkeiten oder auch Fressmöglichkeiten hat. Und da ist die Erkenntnis recht schnell gekommen, dass auch bei diesen Tieren anzustreben ist, dass man ein Tier-Liegeplatz-Verhältnis von 1:1 und ein Tier-Fressplatz-Verhältnis bestenfalls auch von 1:1 umsetzt. Das Tier-Fressplatz-Verhältnis kann man ein bisschen aufweichen, aber auch da sollten Werte von unter 1,2:1 umgesetzt werden. Einfach um zu gewährleisten, dass jedes Tier immer die Möglichkeit hat, sich hinzulegen und jedes Tier soll immer die Möglichkeit haben, ausreichend Futter aufzunehmen. Und die anfänglichen Überlegungen, dass man das im Roboter nicht braucht, weil nicht immer alle Tiere liegen oder nicht immer alle Tiere fressen, sich auch einige Tiere auf dem Laufgang befinden oder ein Tier mindestens immer im Roboter steht, das wiegt nicht so stark, als dass man sagen kann, man kann tatsächlich die Anzahl der vorgehaltenen Liege- und Fressplätze reduzieren. Deswegen lieber ausreichend planen. Dass es sinnvoll ist, dass sie länger liegen, wissen wir. Das wissen wir schon allein aus physiologischer Sicht. Wir wissen, dass die Tiere besser wiederkauen, die Speichelproduktion besser funktioniert. Und es ist in der Tat auch so, dass mehr Milch durch Milch produziert wird, weil einfach auch mehr Blut durch das Euter fließt, wenn ein Tier sich hinlegt.
Mhm. Macht Sinn, leuchtet mir ein. Also unterstreicht nochmal, für eine hohe Milchproduktion braucht die Kuh eben auch die entsprechende Möglichkeit, hohe Futtermengen aufzunehmen und auch entsprechende Ruhezeiten einzuhalten. Gibt es da Kennzahlen, die für dich wichtig sind, aus deiner Erfahrung, gerade so in Bezug auf Melkungen pro Tier und Tag oder auch in Bezug auf die freie Zeit, die man als Richtschnur nutzen kann?
Also ich bin anfangs einfach vom konventionellen Melken ausgegangen und habe gedacht, okay, da gibt es 2 Melkungen pro Tier und Tag. Da wird sich der Mensch ja schon was bei gedacht haben. In der Tat ist es so, dass wir das auch im Minimum im Roboterbetrieb anstreben, weil man einfach sehen kann, dass mit steigendem zeitlichen Abstand zum letzten Melken die Milchproduktion absinkt. Das macht ja auch Sinn, sonst würde der Euterinnendruck immer weiter ansteigen. Und beim konventionellen Melken, wenn man da mal die Zwischenmelkzeiten vergleicht, dann haben wir im besten Fall vielleicht 12 Stunden Zwischenmelkzeit. Bei Betrieben, die da ein bisschen mehr Zeitspanne haben, vielleicht mal 10 Stunden und 14 Stunden Zwischenmelkzeit. Und das kann man auch auf den Roboter übertragen, wobei tatsächlich diese 14 Stunden Zwischenmelkzeit für mich die absolute Obergrenze sind. Wenn man die Daten auf den Betrieben auswertet, sieht man, dass nachts diesen oder bei Übersteigung dieser 14 Stunden Zwischenmelkzeit eine nachhaltige Reduktion der Milchleistung stattfindet, dass einfach die Milchproduktion nicht mehr so potent stattfindet, wie man das hat, wenn man kürzere Zwischenmelkzeiten hat. Das liegt unter anderem am steigenden Euterinnendruck und an einer physiologischen Regulation. Man weiß, dass es da so ein Glykoprotein gibt, was die weitere Milchbildung hemmt, je weiter die Zeit seit dem letzten Melken vorangeschritten ist. Und dieser steigende Euterinnendruck ist ja nicht ganz unkritisch. Wenn die Kuh dann jetzt in dem Moment nicht zum Roboter gehen würde und sich melken lassen würde, führt das auch mal dazu, dass Milch aus dem Euter austritt, dass sie einfach so rausläuft und der Strichkanal geweitetes Erreger eindringen können. Und es ist auch nicht so ganz angenehm für die Tiere, weil man schon sehen kann, in Versuchen zum abrupten Trockenstellen beispielsweise, dass der steigende Euterinnendruck ein Stück weit einen Stress darstellt, den man dann auch beispielsweise darstellen kann, indem man Cortisol im Blut oder im Kot überprüft.
Hier vielleicht nochmal ein kleiner Einschub zur Lely-Technik. Ich habe das Lely-Herdenmanagement-Programm, das Lely Horizon, eben schon einmal angesprochen. Um diese Zwischenmelkzeiten entsprechend zu kontrollieren und einzuhalten, gibt es in der Software entsprechende Listen, zum Beispiel die Liste Kühe holen. Diese Liste sollte 2-mal täglich vom Landwirt kontrolliert werden, um wirklich sicherzustellen, dass die Zwischenmelkzeiten nicht zu lang werden. Die müssen dann eben entsprechend auch nachgetrieben werden. Die Kühe, die auf diese Liste kommen, das ist tierindividuell, je nachdem, wie die Melkzulassung zu diesem Tier ist. Und das ist wiederum vom Laktationsstadium und von der Milchleistung abhängig. Auch hier nochmal ein Hinweis zum Management, der ganz entscheidend ist, dass eben solche langen Zwischenmelkzeiten verhindert werden. Dafür müssen entsprechend diese Listen regelmäßig kontrolliert werden. Entweder direkt am PC oder auch seit vielen Jahren schon auf dem Handy möglich, da der Landwirt auch einfach im Stall dann nochmal schauen kann, sind Tiere überfällig, muss ich die nachtreiben. Da hat sich dann in den letzten Jahren auch viel getan, um die Arbeit für den Landwirt etwas zu erleichtern. Also Indikatoren für zu lange Zwischenmelkzeiten?
Also das Laufenlassen von Milch kann ein Indikator dafür sein, aber es ist eben nicht nur ein Indikator für zu lange Zwischenmelkzeit, denn man stellt dieses Phänomen auch ziemlich gehäuft bei Tieren fest, die eine zu kurze Zwischenmelkzeit haben. Man geht davon aus, dass die Zwischenmelkzeit im Minimum so zwischen 5,5 und 6 Stunden betragen soll. Und diese Zeitdauer brauchen wir auch, damit sich die glatten Muskelfaserbündel, die im Bereich der Zitze den Schließmuskel darstellen, Zeit bekommen, um sich ausreichend zu regenerieren. Und würde man diese Zwischenmelkzeiten ständig unterschreiten, also sagen wir mal, das ist eine gut melkbare Ferse, die auch Lust hat, zum Melkroboter zu kommen und die kommt alle 4 Stunden, dann stellt man bei so einem Tier recht schnell fest, dass die aus dem Melkroboter kommt, sich vielleicht in der Liegebucht hin ablegt und dann Milch laufen lässt. Und dann liegt es tatsächlich nicht daran, dass sie schlecht ausgemolken ist, sondern eher daran, dass das häufige Melken einfach nicht die Zeitdauer bietet, um eine ausreichende Regeneration für den Schließmuskel zu gewährleisten.
Ich denke, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis ist eben auch ein zu viel Melkung gibt und nicht nur ein zu wenig. Da vielleicht auch nochmal den Hinweis an dieser Stelle. Ich habe eben die individuelle Melkzulassung schon einmal angesprochen. Da ist es so wichtig, dass die Melkzulassung zum Leistungsniveau der Herde passt. Da gibt es entsprechend Unterstützung, weil man vielleicht am Anfang noch nicht so ganz sicher ist, wie ist die beste Melkzulassung für meine Herde. Da hier nochmal der Hinweis, dass entsprechend in den regionalen Lely-Centern Herdenmanagementberater tätig sind, die den Landwirt im Feld gerade bei diesen Fragestellungen unterstützen, die sich genau die Leistung der Tiere angucken, nach Laktationsstadium entsprechende Einstellungen vornehmen können, sodass wirklich für jede Kuh individuell die passende Zwischenmelkzeit vom System berechnet werden kann. Und wenn die Kuh zu früh zum Melken kommt, wird sie entsprechend auch noch nicht wieder zugelassen. Dann wird sie verweigert, sprechen davon Verweigerungen, wenn sie quasi zu häufig zum Melken kommt und noch kein Melkanrecht wieder hat. Aber das, ja, ist entsprechend wichtig, in der Software passend einzustellen.
Um überhaupt sicherzustellen, dass die Tiere gemolken werden können, muss ja bei der Stallplanung auch noch die Kapazität der Anlage berücksichtigt werden. Und da kann man sich auch Informationen von den besagten FMS-Beratern einholen. Die Tierzahl pro AMS ist übrigens abhängig von der Herdenleistung, der Gemelksmenge pro Gemelk und der Melkbarkeit, also der Milchmenge pro Zeiteinheit. Und die Herdengröße wird dann meistens so kalkuliert, dass man noch mindestens 15% freie Zeit über hat. Also Zeit, die nicht durch Melkung oder durch Reinigung des Systems schon verbraucht sind. Und dann wird eben sichergestellt, dass jedes Tier gemolken werden kann und nicht wegen Überlastung des Roboters beispielsweise abgewiesen wird. Die Gemelksmenge selber übrigens sollte 8 oder besser über 10 Liter Milch pro Melkung betragen. Und die Zwischenmelkzeiten, das hatten wir ja eben schon anklingen lassen, würde ich irgendwo in einem Bereich also nicht unter 5,5 Stunden und nicht über 14 Stunden rangieren lassen. Und grundsätzlich muss man sagen, dass sich umso weniger Tiere pro AMS melken lassen, je höher die Milchleistung und je geringer der durchschnittliche Milchfluss ausfällt. Wenn ich also weiß, dass ich eine Herde habe, die eher niedrigere Milchflüsse hat, sollte ich auch nicht mit so vielen Tieren pro AMS kalkulieren. Oder wenn ich beispielsweise vorhabe, eine Frischmelkergruppe an einen einzelnen Roboter zu stellen, dann weiß man, das sind Tiere mit besonders hoher Leistung. Da werde ich weniger Tiere melken können, als wenn ich vielleicht eine Altmelkergruppe habe. Und auch wenn es jetzt keine allgemeingültige Kennzahl für die Anzahl der Tiere pro Melkbox gibt, weil da tatsächlich die Variationen von Herde zu Herde sehr, sehr groß sind, was so Leistung und Melkbarkeit angeht, sieht man da aber doch schon in der Praxis, dass die Tierzahl pro AMS selten Zahlenwerte über 65 Tiere pro Box überschreitet.
Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, eine wichtige Kennzahl, weil viele Landwirte sich diese Frage natürlich auch stellen, gerade bevor sie umsteigen auf eine AMS, wie viele Tiere kann ich denn eigentlich mit dem Roboter melken? Da gilt es im Vorfeld gut zu planen und sich da auch entsprechend beraten zu lassen. Sehr gut, das waren nun bereits zwei sehr wichtige Punkte zum Thema Tierwohl und AMS. Weitere Punkte möchten wir in der nächsten Folge aufgreifen. In Teil 2 wird es um die Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit, die Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster sowie die Freiheit von Angst und Leiden gehen. Wir hoffen, dass du auch beim zweiten Teil wieder dabei sein wirst und verabschieden uns für heute.
Dir hat die Folge gefallen? Abonniere unseren Kanal und freue dich jeden Monat auf spannende neue Folgen.